Liebe Ministrantinnen, liebe Schwestern, liebe Brüder. Den Bund annehmen und mit Leben erfüllen. Das ist das Thema meiner Predigt heute anhand der Texte, die wir gehört haben. Ein erstes dazu. Sie wissen, jeder Bundesschluss ist öffentlich. Verträge zwischen Staaten und Völkern, auch die Ehe zwischen Mann und Frau, bekommen erst dann bindende Gültigkeit, wenn sie öffentlich wahrnehmbar und vor Zeugen geschlossen werden. Ein ähnliches Ereignis schildert die heutige erste Lesung aus dem Buch Josua. Die gemeinsame Bindung an Gott verbindet. Josua ruft in Sichem vor Gott den versammelten Stämmen Israels zur Entscheidung für oder gegen Gott auf. Er wird nur dann den Freundschaftsvertrag mit ihnen schließen, wenn sie sich bereit finden, Jahwe, den Gott der Josua-Gruppe, als einzigen Gott anzuerkennen. Das Tagesgebet, das wir heute gehört haben, bestätigt die Bedeutung der gemeinsamen Bindung an Gott, an Jahwe, und spricht zu ihm: Gott, unser Herr, du verbindest alle, die an dich glauben, zum gemeinsamen Streben. Nur in der gemeinsamen Bindung an Jahwe haben wir eine wirkliche Zukunft im von Gott verheißenen Land. Ein erstes dazu. Die Entscheidung ist unumgänglich. Mitten unter Menschen und Völkern, die anderen Göttern dienen, ist die Entscheidung nicht leicht. Aber gerade deshalb fordert Josua die Stämme Israels zur Entscheidung auf. Auch auf die Gefahr hin, dass sie sich gegen den Bund mit Jahwe, mit Gott, entscheiden. Und damit auch gegen eine gemeinsame Zukunft als Volk Gottes. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, sagt Josua, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Das Glaubensbeispiel des Josua wirkt aber den Umschwung. Seine Entscheidung ist der Kontrapunkt zu der Entscheidung gegen Gott. Was sagt er? Vor allem: Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Sein öffentliches Bekenntnis erweckt in allen die Erinnerung an den rettenden und befreienden Gott, seine großen, vor aller Augen geschehenen Wunder und seinen Schutz und sein Weggeleit beim Durchzug durch das Stammesgebiet der anderen Völker. Das Bekenntnis des Josua und seines Stammes bewirkt ein Zweifaches bei den Zuhörern. Zuerst ein Nein zum Bundesbruch und zum Götzendienst. Das sei uns fern, antworten sie, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Die zweite Wirkung ist ein Ja zu Gott und der Wille, ihm zu dienen. Auch wir wollen dem Herrn dienen, sagen sie, denn er ist unser Gott. Damit bin ich beim zweiten Punkt der Predigt: die Erneuerung des Bundes heute. Unsere Kirche ist das Haus Gottes, wo der Bund mit ihm und mit uns erneuert wird und wo wir ihn, Gott, preisend feiern und anbeten. Was im Buch Josua geschieht, vollzieht sich jedes Jahr in der heiligen Osternacht. Wir werden an den neuen Bund erinnert, den Gott mit allen geschlossen hat, die an Jesus Christus, dem Sohn Gottes und Erlöser der Welt, glauben. Diesen hat er in der Taufe, in einem öffentlichen Akt der Kirche, vor Zeugen mit uns geschlossen. Heute Nachmittag wird auch ein Kind, das schon älter ist, getauft. Wir sagen Ja zu Gott in unserem Leben und Nein zu allem, was uns von Gott entfernt, den Bund mit ihm stört oder zerstört. Jeden Sonntag hören wir im Hochgebet das Wort vom neuen und ewigen Bund. Sie werden es nachher hören. Sind wir uns bewusst, was das von Seiten Gottes heißt? Der Schöpfer bindet sich, er, der nichts braucht, streckt die Hand nach mir aus. Und zum Bund kommt es, wenn ich die von ihm ausgestreckte Hand ergreife, wenn ich auf Gottes Anruf antworte, wenn ich bereit bin, an seiner Hand in die Zukunft zu gehen. So wie es Israel heute in der Lesung verspricht. Jesus fordert durch Selbstoffenbarung zur Entscheidung. Die Menschen in der Synagoge von Kapernaum und auch viele der Jünger Jesu stoßen sich daran, dass Jesus als Person in alltäglicher Speise, nämlich in Brot und Wein, sich uns gibt und ewiges Leben schenkt. Das meint ja sein Wort, das am letzten Sonntag dran war. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Sie merken also, liebe Brüder und Schwestern, da geht es um Realpräsenz. Dieses ist mein Fleisch meint, das bin ich als Gott und Mensch mit Leib und Seele, mit Fleisch und Blut. Ich, der Gekreuzigte und Auferstandene. Ja oder nein zu Jesus, wie er sich offenbart, haben wir im Evangelium gehört. Jesus mildert seine Rede nicht ab. Er sagt nicht, regt euch nicht auf, das ist nur symbolisch zu verstehen, bildhaft. Nein, er sagt sogar zu seinen engsten Vertrauten, den Zwölfen, wollt auch ihr weggehen. Wie Josua macht sich Petrus zum Sprecher aller und legt sein Christusbekenntnis auch in dieser Stunde vor uns ab. Er sagt zu Jesus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und damit bin ich beim dritten Punkt der Predigt. Was bewirkt der neue Bund, den Gott durch Jesus mit uns geschlossen hat? Die zweite Lesung aus dem Epheserbrief zeigt dies am Beispiel der Ehe. Die Ehe zwischen Christen ist ein auf Christus und seine Kirche bezogenes Geheimnis. Die Ehe wird als Heilszeichen offenbar, wenn Mann und Frau einander öffentlich vor Gottes Angesicht in seiner Kirche annehmen, mit dem Versprechen, einander zu lieben und zu achten, einander treu zu sein in guten und schweren Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod sie scheidet. Sich von Gott, dem Schöpfer, in Dienst nehmen zu lassen, um Kindern das irdische Leben zu schenken und in der Taufe die Gotteskindschaft zu vermitteln und sie zu liebenden Christenmenschen zu erziehen, ja, das ist die Aufgabe einer sakramentalen Ehe. Die Ehe als Geheimnis, das auf Christus und seine Kirche bezogen ist, findet ihre Antriebskraft im ersten Vers der heutigen Lesung. Einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Die uns heute ungerecht erscheinende Forderung, dass sich die Frau dem Mann unterordnen soll, da er das Haupt der Frau sei, entspricht den damaligen soziologisch-rechtlichen Verhältnissen. Sowohl im Judentum als auch im römischen Imperium hatte von der Familie nur der Pater Familias, also der Vater der Familie, volle Geschäftsfähigkeit. Daher wurde der Mann als Haupt der Familie bezeichnet, da durch ihn die Familie nach außen repräsentiert wurde und sie nur durch ihn Zugang zur Öffentlichkeit hatte. Diese Zeitbedingtheit hat der Verfasser des Epheserbriefes bereits überwunden, indem er die Liebe Christi zur Kirche als Grundlage der Liebe zwischen Mann und Frau macht. Christus erkennt die Kirche als persönliche Größe an und führt zu ihrer vollen Personalität. Und so soll auch die eheliche Liebe die Partner in ihrer Personalität entfalten. Dieses Liebesverhältnis Christuskirche soll Vorbild für die eheliche Liebe sein. Bevor wir uns in Schlagwörtern wie Emanzipation der Frau oder Frauenfeindlichkeit der Kirche oder dem Kirchenalltag verhaken, wollen wir uns die Lesung lieber genauer ansehen. Wir entdecken nämlich das Eigentliche und Anstößige der Lesung. Es fällt auf, erst in zweiter Linie geht es um die Frau. Weit mehr wendet sich diese zweite Lesung an die Männer. Ihnen aber stellt er nichts Geringeres vor Augen als Jesu vorbehaltlose Liebe, durch die er die makellose Schönheit und das Glück seiner Braut, der Kirche, bewirkte. Der Verfasser unserer Lesung sieht also das Verhältnis Christi zur Kirche wie das des Bräutigams zur Braut. Und damit hat er aber ein Modell, an dem für ihn klar wurde, wie die Ehe in Wahrheit nach Gottes Willen gelebt werden müsse. So verstand er, dass Gott in der Ehe vom Mann nichts mehr will, als die Hingabe seines ganzen Lebens, seiner ganzen Liebe für seine Frau, damit sie dank dieser Liebe nicht altere, nicht von Sorgen zerfurcht jene Schönheit und Liebenswürdigkeit verliere, die sie als Braut aufzeichnete. Das heißt, gegenüber allem, was im Leben des Mannes so im Mittelpunkt werden könnte, dass es seine ganze Aufmerksamkeit und seine letzten Kräfte absorbieren möchte, all dem verweist Gott den Mann mit Entschiedenheit durch das Beispiel Jesu Christi an seine Frau, ihr Glück und ihr recht verstandene Jugendlichkeit. Ihre Vollkommenheit ist sein göttlicher Wille. Und damit komme ich zum Schluss. Dabei hilft nur eines: Maß nehmen an der Liebe Christi. Der sich hingebenden Liebe Christi an seine Kirche und der Kirche an ihn sollen die Eheleute nacheifern. Der Ehemann hat seine Ehefrau nicht als Besitz zu betrachten, sondern ständig die Liebe der Brautzeit zu erneuern. Die Selbstliebe des Ehemanns erfüllt sich in der Liebe zu seiner Ehefrau. Gewiss auch in der Ehe ist die Frau heute weit selbstständiger als noch vor 20, 30 oder gar 40 Jahren. Sie hat weithin ihren eigenen Beruf, sie hat ihre eigenen Vorstellungen von der zukünftigen Gestalt ihres Lebens. Doch dagegen spricht auch nichts in der Lesung. Sie wird erst dort zum Nein, wo die Frau beginnt, ihr Leben, ihren Beruf ohne Rücksicht auf das Leben und die Notwendigkeiten ihres Mannes zu verwirklichen. Wo sie nicht mehr wahrhaben will, dass auch ihr Mann das Entgegenkommen, ja, ihrer Hilfe bedarf, um als Liebender, als Fürsorgender leben zu können. Es ist das Glück beider, den Bund anzunehmen und nach dem Beispiel Jesu im Leben zu erfüllen.